Willkommen zu einer neuen Folge von On Teaching, dem Podcast für inspirierte Yoga-Lehrerinnen. Ich bin Christina und zusammen mit meiner Co-Gastgeberin Lea tauchen wir heute in die Welt der Yamas ein, ein wesentliches Element des achtstufigen Yoga-Pfades. Diese grundlegenden ethischen Prinzipien des Yoga sind nicht nur Wegweise auf der Matte, sondern auch im Alltag. Sie bieten uns insbesondere als Yoga-Lehrende eine wertvolle Orientierung.
Gut, dann beginnen wir bei diesen Yamas. Yamas sind mehr als ethische Vorschriften. Ja, sie sind Richtlinien, die uns im Yoga Sutra des Patanjali vorgestellt werden. Und als erste Stufe des sogenannten achtgliedrigen Pfades bilden sie sozusagen die Grundlage für persönliches Wachstum und auch für unsere Beziehungen zu anderen und zur Welt. Und es geht bei den Yamas darum, ein Leben voller Integrität und ethischer Werte zu führen. Sie dienen also als eine Art Kompass, der uns hilft, in unserem Alltag und in unseren Beziehungen achtsamer und bewusster zu handeln. Doch was bedeutet das konkret für uns als Yoga-Lehrerinnen?
Ja, schauen wir uns die einzelnen Yamas doch mal an. Das erste ist Ahimsa, die Gewaltlosigkeit. Und es geht hierbei natürlich nicht nur um die Abwesenheit von physischer Gewalt, sondern auch um die Wahl unserer Gedanken und Worte. Wir üben Ahimsa in der Yoga-Praxis, indem wir auf unseren Körper achten und ihn zum Beispiel nicht überfordern. Und als Yoga-Lehrerinnen fördern wir Ahimsa, indem wir einen sicheren, unterstützenden Raum schaffen, der frei von Druck oder Leistungszwang ist. Das Wichtigste ist, dass wir Ahimsa zuallererst bei uns selbst praktizieren, bevor wir es weitergeben. Was bedeutet es also, Ahimsa im Umgang mit uns selbst zu üben oder in Bezug auf unser Lehrerinnen-Dasein? Lea, wie gehst du damit um?
Ja, also meine Tochter inspiriert mich jeden Tag, Ahimsa zu leben. Ja, ihre Art, die Welt offen und mit dieser bedingungslosen Liebe zu sehen, ist einfach ansteckend. Sie zeigt mir, wie wichtig Mitgefühl für uns selbst und auch andere ist. Und ich habe ja selbst in den vergangenen Jahren eine kleine spannende Reise hinter mich gebracht, bei der ich mir Zeit genommen habe, mit meinem inneren Kind zu arbeiten und auch gelernt habe, dabei dieses innere Kind anzunehmen und für es da zu sein. Also sozusagen, als hätte ich eine zweite Tochter. Und auch diesen Herzpanzer, der viele von uns haben und mit sich rumtragen, so ein bisschen aufzuweichen. Und diese Erfahrung hat mir so geholfen, meine eigenen inneren Konflikte besser zu verstehen und eben auch mehr Mitgefühl für mich selbst zu entwickeln. Und es ist echt wirklich erstaunlich, wie Ahimsa helfen kann, mit inneren Kämpfen und auch Selbstkritik umzugehen. Und dann sind da für mich natürlich auch die Tiere. Ja, das sind meine großen Lehrer sozusagen in Sachen Liebe und Mitgefühl. Diese Unschuld und ihre Fähigkeit eben auch zu dieser bedingungslosen Liebe sind sehr, sehr inspirierend. Sie sind pures Ahimsa auf vier Pfoten sozusagen. Und ja, in meinen Yoga-Klassen teile ich oft Geschichten aus meinem Leben, die zeigen, wie Ahimsa in der Praxis aussieht. Ahimsa ist da immer sehr, sehr präsent. Und es ist wunderbar zu sehen, wie diese Geschichten oder diese Erfahrungen die Yoga-Prinzipien für meine Schüler so ein bisschen lebendig machen und sie auch dazu inspirieren, Ahimsa in ihrem Leben zu integrieren. Als Yoga-Lehrerin möchte ich einen Raum schaffen, in dem sich jeder sicher und akzeptiert fühlt. Weg mit dem Druck und Hochleben der Einzigartigkeit jedes Einzelnen. Und je mehr wir inneren Frieden und Selbstakzeptanz kultivieren, desto stärker wird auch die Atmosphäre von Gewaltlosigkeit und Unterstützung, finde ich. Wie sieht's bei dir aus, Tina? Wie lebst du Ahimsa in deinem Alltag?
Ja, für mich bedeutet Ahimsa in jedem Augenblick liebevoll und wertschätzend mit der Umwelt und mit mir zu sein und dabei auch zu überprüfen, ob mein Handeln lebensbejahend ist. Ahimsa in Bezug zu unserem Yoga-Lehrer-Dasein ist für mich daher der Weg, den Weg zu gehen, der das Leben wirklich bejaht und ja, das spirituelle Wachsen, unser spirituelles Wachstum vorantreibt. Ich bin überzeugt, dass Ahimsa als ein wohlwollender Umgang mit dir dich auf deinem Weg unterstützt. Und wie bei so vielem, was wir eben selbst praktizieren, können wir dann eben auch weitergehen. Wie Lea schon gesagt hat, als Lehrerin einen liebevollen und geschützten und eben auch diesen bewertungsfreien Raum zu schaffen, ist letztendlich pures Ahimsa.
Ja, genau. Der nächste Punkt ist Satya, Wahrhaftigkeit. Satya ermutigt uns, unsere Wahrheit zu sprechen, aber auf eine Art und Weise, die nicht verletzt. Ja, als Yoga-Lehrerinnen bedeutet das, authentisch zu sein und zu akzeptieren, wo wir uns gerade befinden, sowohl in unserer Rolle als Lehrerin als auch als Schülerin.
Ja, genau. Satya bedeutet für mich daher in der praktischen Umsetzung zum Beispiel, dass ich immer meine Quellen transparent mache und auch meine eigenen Lehrer honoriere und das eben auch ganz deutlich zum Ausdruck bringe vor den Schülern, vor einer Gruppe. Das bedeutet auch, dass ich mich weitestgehend wirklich so zeige, wie ich bin und eben nicht verstelle, um ein ganz bestimmtes Bild oder eine Rolle zu erfüllen. Ich finde, wir werden mit sehr vielen solchen Bildern konfrontiert als Yoga-Lehrerin. Ja? Das heißt aber nicht, dass wir in diese irgendwie reinpassen müssen oder diese Bilder erfüllen. Satya ist auch der ehrliche Umgang mit Wissen oder eben mit Nichtwissen. Und so empfehlen wir immer, aus der eigenen Erfahrung zu unterrichten. Um wirklich stabil in deiner Wahrhaftigkeit zu sein, nutze deine eigene Praxis, um dich zu erden. Sie darf dir ganz klar zeigen, wer du bist. Und aus diesem ganz authentischen Sein und diesem ehrlichen Auftreten heraus können wir einen einladenden Raum schaffen, in dem auch die Schülerin eben sie selbst sein kann.
Wunderschön. Ja, da hast du so recht. Satya in der Praxis bedeutet für mich auch, mich meinen eigenen Herausforderungen zu stellen und mich nicht hinter perfekten Fassaden sozusagen zu verstecken. Ja, als Lehrerin bin ich auch immer Schülerin und manchmal bedeutet das zuzugeben, dass ich nicht alle Antworten habe. Wir haben in einer anderen Episode bereits über Adhikara, dem Schülerinnensein, gesprochen und wie wichtig das für uns Yoga-Lehrerinnen ist. Adhikara vorzuleben führt zu einem wunderschönen Austausch über die Akzeptanz eigener Grenzen und das Wachstum, das aus Herausforderungen entstehen kann. Und diese Ehrlichkeit schafft eine tiefere Verbindung und ein größeres Verständnis zwischen meinen Schülern und mir. Also es entstehen Momente, in denen ich die wahre Kraft der Wahrhaftigkeit in der Praxis erlebe und wie sie uns dabei helfen, eben auch authentisch und menschlich zu sein.
Ja, genau. Okay, weiter geht's mit Asteya, dem Nichtstehen. Asteya reicht über das Nichtstehen von Gegenständen hinaus. Es beinhaltet den Respekt vor der Zeit, der Energie und der Aufmerksamkeit anderer. Im Yoga-Unterricht bedeutet das, jedem Schüler genügend Raum und Zeit für seine individuelle Entwicklung zu gewähren und nicht zu versuchen, jemanden in eine bestimmte, ja, vielleicht Richtung zu drängen.
Genau. Asteya, dieses Nicht-Stehlen, ist ein wichtiges Prinzip für Yoga-Lehrer. Es bedeutet, die Grenzen, die Energie und auch die Zeit anderer zu respektieren. Und in meinen Yoga-Klassen versuche ich immer, eine Atmosphäre zu schaffen, in der jeder ohne Druck wachsen kann. Ja, jede und jeder hat seine eigene Reise und Asteya lehrt mich, diesen individuellen Prozess zu respektieren und ein sicheres Umfeld dafür zu bieten. Und auch ein super wichtiger Aspekt von Asteya ist die Pünktlichkeit. Ich achte darauf, die Klassen pünktlich zu beginnen und zu beenden, um die Zeit meiner Schüler zu respektieren. Und tatsächlich ist mir das früher nicht immer gelungen. Ne? Da habe ich in meinen Klassen auch gerne mal überzogen. Aber ich habe erkannt, wie wichtig es ist, die Zeit meiner Schüler zu respektieren. Ja, pünktlich zu sein ist eine Form von Asteya, da es den Respekt vor der Zeit der anderen zeigt. Und es ist mir wichtig, dass meine Schüler wissen, dass ich ihre Zeit schätze und mich auch ernsthaft darum bemühe, unsere gemeinsame Zeit effektiv zu nutzen. Also es ist ein ständiger Lernprozess für mich zumindest. Und ich arbeite wirklich kontinuierlich daran, diesen Aspekt von Asteya in meinen Klassen umzusetzen.
Ja, sehr wichtiger Punkt. Und ja, ohne jetzt zu weit ausschweifen zu wollen, bedeutet Asteya auch, nur das zu nehmen, was wir wirklich benötigen. Und wie Lea schon beschrieben hat, kann das Zeit sein, Energie und auch Aufmerksamkeit. Ich kann also maßvoll konsumieren und nehmen.
Dann kommen wir zu Brahmacharya, Mäßigung oder Enthaltsamkeit. Brahmacharya lädt uns ein, unsere Energie klug zu nutzen. Und das bezieht sich nicht nur auf sexuelle Energie, sondern auch darauf, wie wir unsere körperliche und geistige Energie im Alltag einsetzen. In der Yoga-Praxis geht es darum, ein Gleichgewicht zu finden und sich nicht zu überanstrengen.
Ja, unbedingt, genau. Also Brahmacharya bedeutet letztendlich eben dieses richtige Maß zu finden, wenn wir so wollen. So wie Lea gerade gesagt hat, gilt das für unsere eigene Yoga-Praxis, aber natürlich auch für unsere Arbeit als Lehrerin. Dabei ist es wichtig, die Balance zu finden zwischen zum Beispiel Bemühen und Gelassenheit, zwischen Struktur und Kreativität, zwischen eben diesen ganz aktiven Phasen des Schaffens und auch Zeiten der Ruhe. Um Maß halten zu können, ist ein ehrlicher, ja, und wirklich forschender Blick auf uns selbst nötig. Lerne dich so gut kennen, dass du dich immer wieder neu ausrichten kannst und weißt, wie du mit deiner Energie und deinen Ressourcen umgehen musst. Das Prinzip dieser, ja, Yoga, im Anusara-Yoga nennen wir das ausgeglichene Aktion, ist hier ein ganz, ganz wertvolles.
Stimmt. Brahmacharya, das Prinzip der Mäßigung, erinnert uns daran, wie wichtig es ist, unsere Energieweise zu nutzen. Also für mich persönlich bedeutet das, auf meinen Körper und Geist zu hören und sie nicht zu überfordern. Ja, in meiner Praxis und beim Unterrichten achte ich darauf, die Intensität so zu steuern, dass es ein ausgewogenes Maß auch zwischen Anstrengung und Entspannung gibt. Und ich finde, Brahmacharya hilft uns auch, Prioritäten zu setzen. Ja, nicht nur auf der Matte, sondern in allen Lebensbereichen. Es geht darum, unsere Energie auf das zu richten, was wirklich wichtig ist und alles andere loszulassen. Und das bedeutet manchmal eben auch Nein zu sagen, um Ja zu mehr Ruhe, Reflexion und zu diesem persönlichen Wachstum sagen zu können. Und wie du sagtest, Tina, geht es um diese Balance zwischen Bemühen und Gelassenheit. Und ich versuche, ein Gleichgewicht zwischen Disziplin in meiner Praxis und Lehrarbeit und dem Erlauben von Kreativität und Spontanität zu finden. So, Brahmacharya erinnert mich daran, dass es nicht nur um Perfektion geht, sondern um eine ausgeglichene Aktion, wie du schon gesagt hast, Tina. Und diese ausgeglichene Aktion erlaubt mir dann, in meiner eigenen Mitte zu bleiben.
Ja, genau. Gut, schließlich Aparigraha, nicht anhaften, als weiteres Yama heute. Aparigraha lehrt uns, loszulassen und eben nicht an, ja, materiellen Dingen, Überzeugungen oder auch alten Gewohnheiten festzuhalten. Im Unterricht bedeutet das, offen für Veränderung zu sein und den Schülern zu helfen, sich von ja auch festgefahrenen Vorstellungen darüber, wie ihre Praxis aussehen sollte, zu lösen. Lea, wie setzt du denn dieses Yama um für dich?
Aparigraha ist wirklich ein kraftvolles Konzept. Es erinnert mich so ein bisschen daran, im Moment zu leben und nicht eben an materiellen Dingen oder Überzeugungen oder alten Gewohnheiten, wie du es gesagt hast, festzuhalten. Ja, in meinem Unterricht versuche ich, diese Idee des Nicht-Anhaftens zu vermitteln, indem ich eine Umgebung schaffe, in der jeder Schüler sich frei fühlen kann, eben auch Neues zu erkunden und Altes loszulassen. Und für mich persönlich bedeutet Aparigraha, flexibel zu bleiben, sowohl in meiner Praxis als auch in meinem Denken. Ich arbeite daran, mich nicht an eine bestimmte Vorstellung davon zu klammern, wie meine Yoga-Klasse oder meine persönliche Praxis aussehen soll. Ja, es geht darum, offen für das zu sein, was jeder Tag bringt und bereit zu sein, sich anzupassen und zu wachsen. Und Aparigraha hilft mir auch, mich von der Vorstellung zu lösen, dass ich immer alles unter Kontrolle haben muss. Ja, es lehrt mich, Vertrauen zu haben in den Fluss des Lebens, in meine Schüler und auch in mich selbst. Und das bedeutet, Raum zu geben für Entfaltung und Wachstum, ohne ständig steuern zu wollen, wohin diese Reise gehen soll. Wie siehst du das, Tina?
Ja, du hast eigentlich schon alles so wunderbar gesagt und zum Ausdruck gebracht. Ja, dieses Nicht-Anhaften oder auch Loslassen ist ja wirklich ein grundlegendes Thema des Yoga und auch des Lebens. Letztendlich üben wir nach jeder Praxis, wenn wir so wollen, das Loslassen in Shavasana. Ne? Wir lassen den Körper los, den Atem und üben das große Loslassen und selbst zu überlassen. Und für mich ist das Nicht-Anhaften die Möglichkeit, wirklich mehr Freiheit zu erfahren und das eben auf materieller Ebene, aber auch mentaler und emotionaler Ebene, wie du vorhin schon sagtest, ne, diese Vorstellung, diese Gewohnheiten, diese festgefahrenen Strukturen loszulassen. Und wir haben tatsächlich die Freiheit zu entscheiden, mit was wir uns identifizieren wollen. Und wir können uns fragen, auch hier wieder, was unterstützt uns auf unserem spirituellen Weg? Und was uns vielleicht ja im Wege steht, das Nicht-Anhaften zu üben und zu lernen, ist eine großartige und wirklich kraftvolle Praxis, das Yoga. Ja, diese Yamas sind eben, wie wir vielleicht zum Ausdruck bringen konnten, nicht nur Leitlinien für unser Verhalten oder anderen gegenüber, sondern auch Werkzeuge für unsere persönliche Entwicklung. Indem wir sie in unsere Praxis und in unser tägliches Leben integrieren, können wir eine tiefere Verbindung zu uns selbst und zu anderen aufbauen. Sie sind wirklich ein wichtiger Teil unserer Praxis und geben uns auch eine Orientierung im Wirken als Yogalehrerin.
Das hast du super schön und poetisch zusammengefasst, meine Liebe. Und nun sind wir natürlich auch neugierig, was ihr über die Yamas denkt und wie ihr sie in euer Leben integriert. Wir würden uns super freuen, wenn ihr eure Gedanken und auch Erfahrungen mit uns teilt. Und ihr findet uns auf Instagram unter dem Namen @onteachingpodcast. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wir freuen uns darauf, in 2 Wochen am Donnerstag mit unserer nächsten Folge wieder bei euch zu sein. Bis dahin bleibt inspiriert und verbunden. Namaste.